Deutschlandfunk. Hintergrund.
Architektur und Sozialismus. Vor 70 Jahren entstand Eisenhüttenstadt. Eine Sendung von Christoph Richter.
Im Auftrage der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik vollziehe ich die feierliche Namensgebung, die erste sozialistische Stadt in der Deutschen Demokratischen Republik erhält den Namen Stalinstadt.
SED-Chef Walter Ulbricht am 7. Mai 1953. Die Stadt, um die es hier ging, war zuerst die sogenannte Wohnstadt des Eisenhüttenkombinats Ost. Dann also hieß sie Stalinstadt, 1961 umgetauft in Eisenhüttenstadt. Den Startschuss für diese erste sozialistische Planstadt, wie es damals hieß, lieferte ein Beschluss des dritten Parteitags der SED. Am 23. September 1950, also vor 70 Jahren, wurde im märkischen Kiefernwald mit dem Bau einer Barackenstadt begonnen, dem Vorläufer von Eisenhüttenstadt. Es war die Geburtsstunde einer sozialistischen Idealstadt, eng verwoben mit dem Stahlwerk. Heute ist Eisenhüttenstadt in Brandenburg das größte Flächendenkmal Deutschlands.
Die DDR musste sich nach dem Krieg sozusagen für ein Wiederaufbaukonzept entscheiden. Und das hat man in Ostberlin quasi repräsentativ mit der Steinallee gemacht. Gleichzeitig ist aber jetzt hier quasi die ökonomische Grundlage, das Stahlwerk zu bauen gewesen. Und da werden Arbeiter gebraucht, die müssen irgendwo wohnen, also musste eine Stadt her. Und da war es zeitgleich etwa so, dass man auch mit dieser Stadt was zeigen wollte, wo es lang geht.
Sagt der Architekturkritiker Wolfgang Kill. Eisenhüttenstadt sei ein Repräsentationsmodell der Ostberliner Machthaber und der gesamten SED-Diktatur gewesen, so Kill.
Was dann gezeigt wurde, klang verdächtig nach Einfluss aus Moskau. Das war zu der Zeit sozusagen die Mode.
Eisenhüttenstadt ist keine gewachsene Stadt, sondern wurde am Reißbrett geplant und aus dem Boden gestampft. Gebaut wurde im Stil des sozialistischen Klassizismus. Andere sprechen etwas abschätzig vom Zuckerbäcker-Stil. Viele der monumentalen Gebäude sind mit Ornamenten verziert. Die einzelnen Stadtteile heißen hier Wohnkomplexe.
Diese Stadt auch in großen Menschenmengen im Freien in Besitz zu nehmen und zu bespielen, das war damals schon ein wichtiges Anliegen. Und deswegen gibt es also hier so relativ viel freie Flächen.
Die freien Flächen waren als innerstädtische Aufmarschräume angelegt worden. Statt Marktplätzen und kleinen Gassen durchziehen breite Magistralen die Stadt. Das sieht so aus, als könnten hier Flugzeuge landen. Keiner der Bewohner damals sollte an die Not des Wohnungsmangels und die Zustände in dunkelfeuchten Mietskasernen des 19. Jahrhunderts erinnert werden. Die sozialistische Planstadt Eisenhüttenstadt sollte, so die Idee der SED-Genossen, den Aufbruch in eine neue Zeit symbolisieren.
Planstadt heißt nicht arme Leute-Stadt, sondern Planstadt heißt ja eigentlich Paradies auf Erden. Und wenn man sich anguckt, was da davon geworden ist, ist zumindest was die grünen Innenhöfe angeht, hat schon ein bisschen was Paradiesisches, wenn man sich überlegt, wie wir über unsere Neubaustädte der 70er, 80er Jahre heute stöhnen. Hier stöhnt keiner, aber die grünen Höfe gelten tatsächlich als sehr lebenswert.
Bei einem Spaziergang durch Eisenhüttenstadt gibt es viel zu entdecken. Arkaden, Durchgänge, Grünanlagen, detailreich verzierte Fassaden, alles streng symmetrisch angeordnet. Auf den Rasenplätzen hinter oder vor den Häusern stehen kleine Bronzeplastiken, die immer etwas Heroisches ausstrahlen. Die Gaststätte Aktivist, die Kaufhallen, das Friedrich-Wolf-Theater, es gibt die Gebäude alle noch. Der Masterplan für die erste Bebauung stammte vom Architekten Kurt Walter Leucht, der zuerst in der NS-Diktatur und nahtlos daran anschließend in der DDR Karriere machte. Eisenhüttenstadt ist auch ein Ergebnis des Kalten Krieges. Die DDR brauchte Stahl. Vom Ruhrgebiet war man wegen der Teilung Deutschlands abgekoppelt. Wirtschaftliche Selbstversorgung war obendrein eine sowjetische Doktrin. Aus logistischen Gründen entstand das Stahlwerk in der Nähe des mittelalterlichen Örtchens Fürstenberg an der Oder, an der Einmündung des Oder-Spree-Kanals. Was fehlte, waren Wohnungen, weshalb man mitten in die märkische Heide eine Stadt baute. Für die jungen Fachkräfte, die Stahlkocher, die man in den tiefen Osten holte. Es entstand eine Siedlung nach dem Vorbild ähnlicher Industrie- und Wohnstädte in der Sowjetunion. Der Ort Fürstenberg wurde später eingemeindet. Begleitet wurde der Bau von einer gehörigen Portion Propaganda.
Lassen wir den Oberschmelzer Schmidt vom Besuch einer westdeutschen Delegation berichten.
Dann kann man sich meine Wohnung nicht ansehen. Ich sage, du kannst dir meine Wohnung ansehen. Da sagt dann, diese verfluchten Schweine, da er sagt, uns haben sie erzählt, ihr habt Papier vor dem Fenster. Da sagt dann, sag mal, was zahlst du denn hier Miete? Ich sage, bezahle 36 Mark und 40 Pfennig. Fehlt das alles hier? Ich sage, ja. Wisst ihr, was du für die Wohnung bei uns bezahlst? 80 Mark wenigstens.
Das sind die Menschen unseres Eisenhüttenkombinats.
Eisenhüttenstadt als Planstadt war auch ein Paradebeispiel für den Wettbewerb der Systeme im Kalten Krieg, der sich eben auch in der Architektur und im Städtebau manifestierte. Es entstand eine eigene sozialistische Architektur, auch als Gegenmodell zur Nachkriegsmoderne im Westen. Eisenhüttenstadt war ein politisches Projekt mit ideologischem Anspruch. Die sozialistische Stadt sollte das kollektivistische Miteinander fördern. Das Individuum hatte sich unterzuordnen. Abweichler hatten es schwer, erzählt Ben Kaden. Der studierte Bibliothekswissenschaftler und Blogger verbrachte seine Kindheit und Jugend in Eisenhüttenstadt.
Eisenhüttenstadt ist sehr kollektivistisch ausgelegt. Das heißt, die Hausgemeinschaft zum Beispiel, so nannte man das, alle Leute, die in einem Aufgang wohnen, die standen sich auch mehr oder weniger verordnet als Verband und haben dann auch gemeinsam Aktivitäten gemacht. Man hat immer ein bisschen unter Beobachtung gelebt und das war in Eisenhüttenstadt eigentlich so in vielen Ecken ins Programm eingeschrieben. Man musste sehr viel Energie investieren, um sich zu individualisieren. Für viele Leute, und gerade in einer sehr homogenen Gesellschaft wie Eisenhüttenstadt, war es eigentlich eine sehr willkommene Sache, weil man sich auf der anderen Seite auch nicht so sehr viele Gedanken machen musste.
Wohnen, Freizeit und Arbeit standen in einem engen Zusammenhang, erläutert Andreas Ludwig, Historiker und Gründer des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt. Eine Sammlung, die DDR-Geschichte als Erinnerungskultur zusammenträgt.
Man hat eine kompakte Stadt gewollt, im Gegensatz zu den Bauhaus-Ideen einer flächigen Stadt, die sich sozusagen zersiedelt. Man wollte auch eine Stadt, die natürlich ganz klar nach den entsprechenden sozialistischen Vorzeichen ist. Also es gibt kein Privatgeschäfte in Stalinstadt damals, aber dafür gibt es eine gute Versorgung mit Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen. Kulturhaus ist nicht gebaut worden, aber ein Kino, was als Kulturhaus genutzt worden ist. Man wollte sich ganz bewusst von bürgerlichen Gesellschaftssystemen natürlich abgrenzen.
Grundlage dafür waren die sogenannten 16 Grundsätze des Städtebaus, in denen die stadtplanerischen Prinzipien der SED-Diktatur formuliert waren. Eines davon: Die sozialistische Stadt hatte ohne kirchliche Einrichtungen auszukommen. Während andernorts Kirchen gesprengt und abgerissen wurden, in Potsdam die Garnisonkirche, in Leipzig die Universitätskirche beispielsweise, sollte in Eisenhüttenstadt eine Kirche erst gar nicht entstehen.
Ja, wir werden Türme haben, zum Beispiel einen Turm fürs Rathaus, einen Turm fürs Kulturhaus. Andere Türme können wir in der sozialistischen Stadt nicht gebrauchen.
So SED-Chef Walter Ulbricht am 7. Mai 1953 in seiner berühmten Turmrede. Deutlich wird an dieser Stelle der von der SED betriebene Kirchenkampf. Daher durfte in der Topographie der ersten sozialistischen Planstadt auch kein Symbol der christlichen Kirche stehen. Den Kirchturm gibt es bis heute nicht. Stattdessen steht ein großes Stahlgerüst mit drei Glocken neben dem Gemeindehaus der Evangelischen Friedensgemeinde. Christel Jachning ist Gemeindemitglied seit Anfang der 1960er Jahre. Sie erinnert sich.
Erst in einem Zelt, dann in einem Zirkuswagen und dann ist eine Baracke auf diesem Platz gebaut worden, eine Kirchbaracke. Das war voll, es war immer voll. Denn Eisenhüttenstadt hat sich ja personenmäßig, bevölkerungsmäßig zusammengesetzt aus Bürgern aus der ganzen DDR. Und da waren ja auch Christen dabei, waren ja nicht nur Atheisten.
Aber es war ein sehr schwerer Kampf, sehr schwer. Und die Katholiken zum Beispiel, die durften dann auch irgendwann eine Baracke bauen, die wurde dann über Nacht wieder eingerissen, weil Leute aufgewiegelt wurden, ne, gegen die Christen, gegen die Kirche.
Ergänzt die 59-jährige Marion Kaufmann. Dass es überhaupt etwas wurde mit der Kirche in Eisenhüttenstadt, das lag vor allem am Engagement des evangelischen Pfarrers Heinz Breuer, dem ersten Pfarrer der Friedensgemeinde. 2007 ist er gestorben, als Ehrenbürger von Eisenhüttenstadt. Doch zu DDR-Zeiten musste er für seine Gemeinde kämpfen. Er habe sich permanent mit den Genossen angelegt, berichtet Christel Jachning.
Aber die Kirche hat sich durchgesetzt und Pfarrer Breuer hatte ja unheimlich viele Christen gesammelt. Der hat ja Türklinken geputzt. Der ist von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung gegangen und hat alle Leute begrüßt, die hierher gezogen sind und hat eine richtig starke, gute Gemeinde aufgebaut.
Ende der 1980er Jahre hatte die Gemeinde 5000 Mitglieder. Heute sind es etwas mehr als 1000. Ab 1976, im Rahmen des Bauprogramms für Kirchen in Neubaugebieten, entstand in Eisenhüttenstadt ein Gemeindezentrum. 1981 wurde es eingeweiht. Kosten? 1,8 Millionen D-Mark. Bezahlt von der Bundesrepublik.
Es war ja auch so, dass Ende der 70er Jahre die DDR dringend Valuta brauchte. Und da hatte man sich dann doch mit der Westkirchenleitung geeinigt, ne, dass in Neubaugebieten Kirchen gebaut werden dürften, im Austausch dafür, dass eben jede Menge Valuta nach in die DDR floss.
Aber gut sichtbar ist das Gemeindezentrum bis heute nicht, sondern es liegt versteckt am Rand der Stadt. Die Genossen hätten immer mit Argwohn geschaut, wenn auf dem Gelände Gemeindefeste stattfanden, berichtet Marion Kaufmann. 50.000 Einwohner hatte Eisenhüttenstadt 1989. Heute sind es nur noch halb so viele, Tendenz weiter sinkend. Keine Stadt in Brandenburg schrumpft schneller. 2030 werden in Eisenhüttenstadt nach einer Schätzung des Landes nur noch gut 20.000 Menschen leben. Junge Leute sieht man so gut wie gar nicht. Jeder zweite Einwohner ist über 55. Die Straßen sind leer.
So in meinem Alter, Mitte 40, fühlt man sich noch so als einer der Jüngeren. Ja, finde ich schon auch immer krass, ne? Man findet immer einen Parkplatz.
Sabine Rennefanz ist Autorin und Journalistin bei der Berliner Zeitung. In Eisenhüttenstadt ist sie zur Schule gegangen, sollte zur Staatselite ausgebildet werden. Dann kam der Mauerfall. Seitdem beobachtet Sabine Rennefanz, wie die Stadt sich verändert.
Das Gefühl von etwas, was zu Ende geht, ja, ist schon deprimierend.
Sabine Rennefanz dreht sich um. Wo sie auch hinschaut, Leere. So wirke die sozialistische Architektur mit den breiten Straßen und den repräsentativen Fassaden noch bombastischer, sagt sie. In der Haupteinkaufsstraße der Lindenallee, früher Leninallee, sind nur wenige Läden geöffnet. Andere sind ganz geschlossen. Viele haben die Schaufenster mit Folien abgedeckt. Ab 17 Uhr sind in Eisenhüttenstadt, außer im Einkaufszentrum, alle Geschäfte geschlossen. Samstags macht kaum ein Laden auf.
Mein Vater, der ist ja hier ganz in der Nähe aufgewachsen, in den Häusern hinter dieser Ladenstraße. Und meine Oma hat da drüben im Schreibwarenladen gearbeitet, ne? Und da war halt einfach in dieser Straße die Hölle los. Es waren irgendwie alle Läden voll, ne? Und es waren viele Leute auf der Straße. Das war natürlich ein anderes Gefühl.
Ganz besonders blute ihr das Herz, wenn sie das Hotel Lunik sieht, sagt die Journalistin. Wie ein hohler Zahn steht es mitten in Eisenhüttenstadt. Ein Zeugnis des Verfalls. Die Scheiben sind eingeschlagen, der Putz blättert ab. Ganz oben hat jemand auf die Scheiben I love EHST gepinselt. Ich liebe Eisenhüttenstadt. Eine Ruine unter Denkmalschutz.
Mein Onkel und meine Tante haben da geheiratet. Dort fanden immer Familienfeiern statt. Das war so ein ganz schickes Hotel eigentlich, ne? Und jetzt steht es schon seit gefühlten Ewigkeiten, also seit vielen Jahren, leer und verfällt so vor sich hin. Ist echt so eine Schande eigentlich.
Wer mit dem Zug nach Eisenhüttenstadt kommt, darf sich nicht abschrecken lassen. Das Bahnhofsgebäude ähnelt ebenfalls einer Ruine. Die Unterführung ist voller Graffiti, es riecht streng. Der Vorplatz ist zugig, kein Ort zum Verweilen. Kürzlich hat das einzige Kino der Stadt geschlossen. Es hat die Corona-Pandemie nicht überstanden. Deutlich wird, das Schicksal der Stadt hängt am Stahlwerk. Einst arbeiteten hier 12.000 Menschen, heute sind es noch 2.700. Wenn das Werk allerdings schließen müsste, dann dürfte es auch mit Eisenhüttenstadt aus sein, der ersten sozialistischen Stadt der DDR. Doch genau mit diesem Szenario kann der SPD-Bürgermeister Frank Balzer wenig anfangen. Ein schlaksiger Typ, gebürtiger Eisenhüttenstädter, der immer noch an der Vision einer Industriemetropole festhält.
Einerseits bleiben wir metallurgisches Zentrum mit dem Stahlwerk. Andererseits haben wir jetzt einen Fokus, dass wir auch die medizinische Versorgung hier voranbringen wollen in der Richtung. Wir haben ja eine sehr gut ausgerichtete Schule für Gesundheitsberufe. Und es ist ja allgemein bekannt, dass in Deutschland, aber auch in Europa Engpässe in Pflege sind. Und wir wollen dieses als Schwerpunktprojekt nehmen, um dadurch auch jungen Menschen die Chance zu bieten, hier zu lernen, hier zu studieren, um die Stadt auch etwas jünger zu machen.
Das weltweit einzigartige Erbe, die erhaltene Wohnstadt im Stil der sogenannten nationalen Bautradition der DDR, kommt in der Aufzählung von Rathauschef Balzer nicht vor. Für ihn kein Aushängeschild. Zudem wolle er aus Eisenhüttenstadt keine Museumsstadt machen. Wohl auch deshalb gibt es bis heute nur wenige Informationstafeln oder Schilder über das Besondere dieser Stadt. Andere Städte werben für ihre sehenswürdige Architektur oder geschichtsträchtige Baudenkmäler. Nicht so in Eisenhüttenstadt.
Menschen wohnen nicht gerne in einem Museum. Man will auch Attraktivität haben und wir werden natürlich beides versuchen zu verquicken, vernünftig, dass wir zeigen, wie mal eine Idealmodellstadt aussah, aber andererseits sollen die Menschen auch attraktiv wohnen.
Aber ein Freilichtmuseum werde er nicht aus Eisenhüttenstadt machen. Wenn Architekturkritiker Wolfgang Kill diese Worte hört, treibt es ihm die Zornesfalten ins Gesicht.
Das ist für mich total unverständlich und an dieser Stelle muss ich sagen, versagt doch als Bürgermeister. Er sollte da viel mehr Stolz entwickeln, weil das Material gibt's ja. Eine klassische Touristenstadt wäre da schon weiter. Er muss ja keinen Zaun drum machen und Eintritt erheben. Unter dem Museum versteht man was anderes. Aber dass hier Leute herkommen, weil sie das sehen wollen, und zwar aus der ganzen Welt, also zumindest aus ganz Europa, das ist normal, das passiert schon seit vielen Jahren und ist auch wünschenswert.
Und Kill erinnert an den Besuch von Tom Hanks in Eisenhüttenstadt. 2011 war der Schauspieler in, wie Hanks sagt, Iron Hot City und hat die Werbetrommel gerührt. In der Fernsehshow von David Letterman.
Eisenhüttenstadt, fascinating place. I love going there.
A lot of cement.
A lot of cement.
Yep.
A lot of building complex number one. And then we saw complex number two. Then we walked over to complex number three.
2014. Bei einem weiteren Besuch von Tom Hanks in der SED-Musterstadt kaufte der Hollywood-Star einen Trabi.
So etwas hat es immer wieder gegeben. Also auch im Kampf um die Prager Straße in Dresden mussten auch irgendwelche Rockstars aus London kommen und die dort also Open Air auftreten. Und dann plötzlich guckt der Rest der Welt auf die Prager Straße. Und genauso ist das hier. Das passiert immer wieder mal. Das sollte man dann mit dem Pfund, mit dem man wuchern kann.
Bis heute fehlten allerdings tragfähige Leitlinien, wo sich die Stadt in 20, 30 Jahren sieht, meint Eisenhüttenstadtkenner Wolfgang Kill. Denn ob das Stahlwerk auf lange Sicht in Eisenhüttenstadt bleibt, ist ungewiss. Die Corona-Pandemie hat auch am Standort Eisenhüttenstadt tiefe Einschnitte hinterlassen. Man rechne im Stahlgeschäft mit Umsatzeinbußen von 30%, heißt es in einer Mitteilung. Die Grundstimmung in der Stadt sei depressiv, sagt der gebürtige Eisenhüttenstädter Ben Kaden.
Und es ist für mich jetzt nicht so, dass ich das große Feuerwerk der Signale sehe, hier eine große neue Interpretation oder Erzählung für die Stadt zu schaffen, die zukunftsgerichtet ist.
Bürgermeister Frank Balzer hingegen gibt sich zuversichtlich. Er setzt auf Elon Musk, den Tesla und das Autowerk in Grünheide. Sozialdemokrat Balzer glaubt, dass auch Eisenhüttenstadt davon profitieren werde. Die einstige sozialistische Musterstadt Eisenhüttenstadt, sie sei auch nach 70 Jahren noch lebendig.
Also meine Hoffnung ist natürlich, dass sich die Stadt als Wirtschaftszentrum auch genauso weiterentwickelt. Wir sind ja ein Industriestandort, einer der wenigen, die es noch gibt in Deutschland. Die Stadt stirbt nicht.
Das war der Hintergrund. Architektur und Sozialismus. Vor 70 Jahren entstand Eisenhüttenstadt. Eine Sendung von Christoph Richter. Redaktion Monika Dittrich.